Ja, herzlich willkommen erstmal zu unserem erstmalig jetzt stattfindenden Kongress zum Thema Erwachen und Erleuchtung. Wir freuen uns. Und bevor wir in die Tiefe gehen sozusagen, noch ein paar Formalitäten vielleicht, ein paar Erklärungen und ein paar Regeln, die wir uns überlegt haben, damit das einen harmonischen vielleicht oder angenehmen Rahmen für uns behält. Zuerst vielleicht, ihr habt mit eurem Programm zwei Karten bekommen. Eine grüne und eine rote. Das ist nur, weil wir ein paar Worte darüber verlieren wollten, was es damit auf sich hat. Willst du das sagen?
Die beiden Karten haben ganz offensichtlich die Funktion, die man ihnen auch zumutet. Soll heißen, wenn hier applaudiert werden soll und es ist Stille, darf man gerne die grüne Karte hochhalten. Ne? Ermüdet der Lehrer hier vorne ein über alle Maßen, ne? Darf man auch ganz selbstbewusst die rote Karte zeigen. Ne? Ich bin mir ganz sicher, dass das bei jedem Lehrer wirkt. Wenn dann noch eine zweite rote Karte kommt und eine dritte, aber man kann auch die grüne hochhalten. Wir haben das klingt jetzt lustig, aber wir haben uns das deshalb ausgedacht, weil wir von anderen Veranstaltungen gesehen haben, dass manchmal sich so ein Druck aufbaut, emotional, und dann weiß man nicht, wie verschaffe ich dem Luft. Und wenn das dann verbal geschieht, dann geht das manchmal in so ein Gebäsche über, weil einfach sich viel zu viel Druck aufgebaut hat. Und wir finden das viel zarter und schöner, dann das ein wenig so zu steuern. Grüne und rote Karte. Der zweite Grund für die grüne und rote Karte ist sowas wie ein Meinungsbild. Es gibt Themen, die interessieren Teilnehmer und Menschen und Lehrer, und es gibt Themen, die sind einfach uninteressant. Nicht, weil sie grundsätzlich uninteressant sind, sondern weil sie im Moment in den Rahmen überhaupt nicht passen. Und auch da kann man ganz schnell mit einer grünen oder roten Karte sich ein Meinungsbild verschaffen. Interessiert das jetzt überhaupt oder wollen wir das andermal machen oder verschieben oder ist das gar nicht das Thema? Da kann man mit so einer grünen und roten Karte auch
ja,
sehr schnell.
Die Idee ist auch, deshalb steht hier unter anderem diese Flipchart, weil wir uns dachten, vielleicht gibt es bestimmte Themen, die interessant sind, die euch, egal ob vortragend oder zuhörend, interessieren besonders oder Fragen spezielle, die können dann da aufgeschrieben werden.
Nicht nur von uns.
Nein.
Von dir.
Ja, genau.
Das geht nicht, da kommen wir gleich drauf. Im Laufe des Kongresses kann also jeder da seine Interessen dran schreiben, damit die Lehrer, die dann hier vorne sitzen, auch eine gewisse Orientierung haben.
Ja, jedem ist ja freigestellt, dann das eventuell, was interessant ist, mit einzubeziehen in seinen Vortrag oder eben nicht. Das kann ja jeder dann selber für sich beschließen, aber dass man vielleicht so eine kleine Richtung hat, wo es lang geht oder wo es gewünscht ist, vielleicht was zu hören, kann man das dann machen.
Ja, und das ist eine zweite Steuerungsmöglichkeit, was die Themen anbetrifft. Denn auch das haben wir in früheren Veranstaltungen festgestellt, dass manchmal thematisch das in einen Bereich abdriftet, wo irgendwie gar keiner mehr anwesend ist, aber der Vortragende segelt davon, fühlt sich da auch wohl, aber wie sagt man es ihm jetzt? Insofern, das ist eine zweite positive Steuerungsmöglichkeit zur Verstärkung über die grüne Karte oder über die behutsame Steuerung mit der roten Karte. Was wir noch uns ausgedacht haben, ist, dass Störung, wenn es jetzt zu laut wird und irgendwie zu sehr hochkocht, mit einem Gong unterbrochen werden und einer dreiminütigen Stillepause. Manchmal kochen die Gemüter so hoch, dass man gar nicht mehr merkt, dass man außer sich ist. In dem Falle dreiminütige Pause, die Gemüter kühlen sich ab, wir können alle wieder zu dem zurückkehren, was wir wirklich sind.
Ja, ich muss mal gucken. Ja, es wäre wünschenswert, tatsächlich während eines Vortrages, die gehen ja immer 45 Minuten, danach ist 15 Minuten Open Space, wo man sich bewegen kann, Beine vertreten und am besten vielleicht auch mal den Platz tauschen, dass ein bisschen Bewegung drin ist, dass man die Perspektiven mal verändert und so weiter. Während dieser 45 Minuten Vortrag eines Lehrers möglichst nicht so viel Unruhe da ist. Also die Tür bitte nicht, also nicht verlassen, den Raum. Wenn man auf Toilette muss, kann man das natürlich leise tun, aber man kann sich ja vielleicht auch einrichten, dass man das in der Pause macht, dass nicht so viel Störung da ist. 45 Minuten ist ja auch vielleicht machbar.
Also ich hatte das ganz anders verstanden. Ich dachte, wir sind Open Spaces für Fragen.
Ja, frei, zur freien Gestaltung. Fragen, kuscheln, Platz tauschen, dass nicht eine Gruppe immer nur auf dem Fußboden sitzen muss, sondern auch mal die Stühle benutzen darf und so weiter.
Ich glaube, im Rahmen seiner Frage geht nach einer Richtung und geht von meinem Punkt auch. Also mein Verständnis war, in den 45 Minuten ist die Diskussion schon drin.
Ja.
Der Open Space ist wirklich Open Space.
Ja.
Und die Fragen und die Diskussion des Vortrags sind in den 45 Minuten schon, ja, schon drin. Damit wir dann wirklich Open Space hat und nicht,
ja,
Fragen zum
Zur Fragenkultur haben wir diesen Redestab. Das sieht zwar aus wie eine Eieruhr, aber das ist der Redestab. Und wenn dann einer anfängt zu reden, kann er sich den umdrehen, dann sieht er, das sind immer 3 Minuten. Und wenn er dann das 10-mal umgedreht hat, dann weiß er, dass es vielleicht ein bisschen zu lang war. Also wir haben einfach so die Idee, dass man die Themen auch so auf 3 Minuten vielleicht begrenzt. Man kann das auch mal umdrehen, wenn es jetzt gerade ganz wichtig ist. Aber nach einer Zeit merkt man, dass man das vielleicht übertreibt. Das ist auch eine Erfahrung aus anderen Veranstaltungen, dass man nicht zu sehr sich festbeißt an bestimmten Themen und zu lange dran bleibt. Der Redestab, wer den hat, darf reden. Der wandert dann durchs Teilnehmerfeld und bei dem, der halt spricht. Damit auch jeder Einzelne, der was zu sagen hat, Raum bekommt und nicht unterbrochen wird von anderen gleichzeitig Sprechenden. Der Redestab gilt auch für Lehrer.
Ja, geraucht wird im Hof.
Es gibt viele Raucher, das wissen wir. Rauchen ist ja auch scheinbar gesund. Und wenn wir hier rauchen auf dem Balkon oder so, dann ist es zwar gemütlich und viel schneller, aber das zieht hier rein und es stört. Wir haben uns also entschieden, Rauchen wirklich komplett auf den Innenhof zu verbannen. Ihr müsst dafür leider 4 Stockwerke runtergehen. Das kräftigt dann auch gleich die Lunge.
Ja, mehr fällt mir jetzt nicht ein.
Gut, bevor wir dann zur Puja kommen, die auf der Autobahn festhängt, die wir also nicht bieten können im Moment, das wird aber nachgeholt, kommen wir dann ja zur Lehrervorstellungsrunde. Und vorher müssen wir uns ja noch ein bisschen vorstellen, wie wir zu diesem Kongress kommen und zu diesem etwas konservativen Thema Erwachen und Erleuchtung. Die Zeit ist ja mittlerweile so, dass Erwachen und Erleuchtung unmodern geworden ist. Da spricht kaum noch einer von, aus verschiedenen Gründen. Und zum einen, weil man sich vielleicht ein bisschen schämt, in diesem Kontext aufzutreten oder in diesem Kontext sich gesellschaftlich zu zeigen. Zum anderen, weil vielleicht gesagt wird, Erleuchtung ist ja immer da und da gibt es auch nichts zu tun. Wir sind ja alle längst erleuchtet, da muss man dann auch nicht drüber reden. Also aus verschiedenen Gründen ist das Thema Erwachen und Erleuchtung nicht mehr ganz so populär wie noch vor 20 oder 30 oder 40 Jahren, als ich als junger Mensch voller Feuer und Flamme und Begeisterung da eingestiegen bin. Bei uns, also bei Ludmilla und mir, ist es aber so, dass Erwachen und Erleuchtung tatsächlich unser geliebtes Hauptthema ist. Und wir sehen nach wie vor einen großen Bedarf, dieses Thema nicht nur individuell zu behandeln, sondern auch im gesellschaftlichen Rahmen überhaupt erstmal publik zu machen, populär zu machen und auch ja, zu integrieren. Da sehen wir ein ungeheuer großes Betätigungsfeld. Denn wir sind zwar als spirituelle Gruppe in Deutschland vielleicht mit 10 oder 20% der Bevölkerung existent, aber vom gesellschaftlichen Einfluss her geht das wohl eher gegen Null. Und das muss ja so nicht bleiben. Man kann das ja auch mal ein bisschen mehr in die Gesellschaft hineintragen.
Ja, und hat jeder Lehrer ja auch so seinen eigenen Schwerpunkt tatsächlich. Wir haben uns überlegt, eben gerade diese individuelle große Verschiedenheit hier auch einmal zu präsentieren. Die einzelnen ausgetriebenen Blüten sozusagen sind so individuell und wunderschön und jeder hat so ist so Experte auf seinem Weg, in Anführungsstrichen, dass wir das jetzt als Chance nutzen, das auch einfach mal darzustellen. Jeder muss ja sowieso seinen individuellen Weg finden, weil es gibt da ja kein Rezept. Und das soll auch gleichzeitig eine Ermutigung sein, natürlich wirklich zu schauen bei sich, was ist mein Weg eigentlich? Und den gehe ich ganz für mich. Ja, für uns ist Erwachen und Erleuchtung eine Tatsache. Es ist etwas, was das Leben verändert. Ja, und deshalb sehen wir das doch als sehr bedeutsam an, dass wir uns darüber austauschen und auch eventuelle Verwirrungen einmal anschauen. Denn jeder Lehrer spricht auch oftmals von eventuell einer anderen Ebene oder hat seine Ausrichtung von einer anderen, unterschiedlichen Ebene aus. Und jemand, der vielleicht noch nicht ganz so gefestigt ist in dem Erfahren seiner wahrhaftigen Natur, der mag durch die verschiedenen Äußerungen von den verschiedenen Ausrichtungen der Lehrer auch verwirrt sein. Und da ist es uns auch ein Anliegen, da ein bisschen Klarheit zu verschaffen. Und deshalb auch ein möglichst breites Bild mal zu präsentieren. Von Ebenen, von denen man vielleicht schauen kann und die jeder für sich, jeder Lehrer für sich eben auch auswählt als seinen Bereich, den er weiterzugeben hat oder wo er gerne Hinweise zu geben möchte.
Entstanden ist das so ein bisschen durch unsere eigene Geschichte. Ich bin ja eher so der spirituelle Sucher, der über 40 Jahre lang so eine Art Salamitaktik gefahren hat, Scheibe für Scheibe, Schicht für Schicht der Unwissenheit beseitigt. Und Ludmilla hat diesen Sprung ins Erwachen ja ganz plötzlich gemacht. Da fällt mir die letzte Regel ein, die wir noch haben: Handys bitte aus. Das hat Benno vergessen. Und da, als wir beide uns kennenlernten, war ich sehr, sehr verwundert, weil ich natürlich aus meiner individuellen Geschichte heraus gewohnt war, dass Erwachen und Erleuchtung ein Jahre- und Jahrzehntelanger Prozess ist. Man muss meditieren fleißig, man muss einer spirituellen Praxis nachgehen, man hat vielleicht erste Gipfelerfahrungen gemacht, man fällt immer wieder raus, der Alltag triggert einen und man kommt im Grunde genommen nicht dauerhaft zu der Ruhe und zu der Stille, die man sich wünscht. Das ist also ein Jahre- und Jahrzehntelanger Prozess. Mit Ludmilla habe ich einen Menschen kennengelernt, der mir das dann gezeigt hat, dass sowas auch ganz plötzlich gehen kann, ohne Jahre- und Jahrzehntelangen Prozess, einfach so. Und in den Interviewkreisen, die wir jetzt hatten in Vorbereitung zu dem Kongress, ist uns ganz deutlich geworden, dass jeder Lehrer völlig unabhängig davon, wie sehr und wie tief er in seinem eigenen Selbst jetzt verankert ist, obendrauf über einen Blumenstrauß eine ganz individuelle Blüte lebt und eine ganz individuelle Blüte darstellt. Also vereinigt im Sein, im Absoluten verwurzelt, im wahren Selbst tief verwurzelt, sind wir alle. Und der Ausdruck ist sehr individuell. Sich jetzt auf dieser individuellen Ebene zu streiten, du hast recht und du hast recht, aber das ist doch der Weg und das ist der Weg, ist kompletter Blödsinn. Weil im Absoluten sind wir vollständig vereinigt. Und das ist uns in diesen Interviews klar geworden. Und als wir das gesehen haben, konnten wir diese Schönheit der einzelnen Wege, die von jedem Lehrer präsentiert wurden, viel deutlicher erkennen. Und da ist nochmal diese Idee von dem Kongress verstärkt, dass wir gesagt haben, Erwachen und Erleuchtung ist eine Tatsache. Die individuellen Wege sind hochgradig verschieden, aber das, was letztendlich erfahren wird, das, was gelebt wird, die Verankerung im wahren Selbst, im Sein, ist absolut identisch. Und auf der Ebene gibt es keine Unterschiede. Und wenn wir uns dessen bewusst sind und bewusst bleiben, legt sich jeder Streit ganz, ganz schnell. Jede Meinungsverschiedenheit legt sich ganz, ganz schnell. Und trotzdem muss wie bei einem bunten Blumenstrauß jede einzelne Blüte da sein und gelebt werden und sich entfalten dürfen. Auch wenn die Blüte an der Seite, man sieht es an diesem Blumenstrauß schön, vielleicht überhaupt gar nicht zu der Blüte passt auf der Seite. Sie muss sich entfalten dürfen, sie muss da sein, weil jede einzelne Blüte, jeder einzelne Mensch, jeder einzelne Weg erst das ganze Universum ausmacht und trägt. Und es ist völlig sinnlos, auf der Ebene der Vielfalt in Streit zu geraten. Auch das haben wir auf Veranstaltungen erlebt, dass es wirklich bis hin zu den Lehrern zu massiven Meinungsverschiedenheiten gekommen war, zu Streitereien gekommen war. Und das ist vollkommen überflüssig. Das ist wirklich vollkommen überflüssig. Jeder Lehrer hat deshalb hier seinen eigenen Raum für eine Stunde, kann seinen Weg, seine Schönheit präsentieren, sein spirituelles Wissen präsentieren. Und in der Summe ist das ein wunderschöner Blumenstrauß. das ist vielleicht so ein bisschen die Grundhaltung, die Grundidee dieses Kongresses. Ja, und unsere Tochter, 10 Jahre alt, hat natürlich mitgekriegt, was wir hier veranstalten, ne? Und Erklärung gefordert. 10 Jahre alt, Erwachen, Erleuchtung. Das ist dann dabei rausgekommen. Fangen wir mal damit an. Das ist jetzt die Erleuchtung. Das ist ganz offensichtlich einfach eine Kiste, die man irgendwie öffnen kann. Das habe ich von dem Kind jetzt mitbekommen. Und es ist tatsächlich so, sie geht auf, aber kein Mensch weiß wie.
Zeige ich die gleich mal rum. Also wenn das jemand schafft, dann das ist der Erleuchtungstest. Darauf haben wir uns ja geeinigt. Da ist auch was drin. Das ist ja bei der Erleuchtung so, da ist ja irgendwas drin. Ein Schatz steckt ja drin. Und das Kind verfügt tatsächlich über solch Spielzeug. Ich muss zugeben, ich habe es gar nicht so mitbekommen. Das kam über den Opa hinein in das Kinderzimmer. Und ich habe es nicht aufbekommen. Also es hat wirklich, wirklich lange gedauert und es passt zu meinem Weg. Ja, weil es ist natürlich ganz einfach, wenn man weiß, wie es geht. Ich zeige es jetzt hier nicht. Das liegt so ein bisschen bereit, dann um, dass man jede ausprobieren kann. Das ist eine Erleuchtung. So, aber das ist auch ganz schön, das ist nämlich auch Erleuchtung. Dieses Spielzeug, das war mir natürlich gar nicht so bewusst, hat das Kind mir da mitgegeben. Das ist natürlich irgendwie völlig simpel. Das hat 3 verschiedene trichterförmige Schalen und dieser Holzball soll da natürlich drin landen. Und es wird, je kleiner die Schale, wird immer schwieriger. Und als ich das dann im Kinderzimmer in der Hand hatte, habe ich gedacht, das nennt man, glaube ich, Geist-Körper-Koordination. Das haben Erleuchtete. Vollkommen die Geist-Körper-Koordination. Das war die Erklärung, die das Kind verstand. Also habe ich gedacht, das hat was mit Erleuchtung zu tun. Du musst das also können. Also du bist, ne, wenn du dann so dran denkst, dann gut, jetzt klappt es, ne? Dann wird die Schale kleiner, das kann also auch mal jeder ausprobieren. Ne, also je mehr man dran denkt und das will, umso weniger klappt das. Wenn man überhaupt nicht dran denkt, funktioniert es. Also das Kind hat es natürlich sofort bekommen, weil die ganz spielerisch damit umgeht. Und das geht also noch, das sind die Vorstufen der Erleuchtung. Die eigentliche Erleuchtung ist dieses Loch. Das Licht. Und da muss er so rein. Und jetzt fängt es an, schwierig zu werden. Und ist klar, ein 10-jähriges Kind kann sowas natürlich sofort durch seine völlige Unschuld, durch seine völlige Hingabe und durch,
die sind da nicht so addicted. Wir als Erwachsene haben ja Ehrgeiz und wollen das dann ja auch schaffen und wir kriegen das dann natürlich hin als Erleuchtete, ist völlig klar. Also. Ja. Erleuchtung muss man ein bisschen üben, da haben wir es, ne? Ralf, du hast 20 Jahre Zen-Buddhismus geübt. Okay, also, ihr wisst, wie es geht. Auch das steht zur Verfügung und ist der Erleuchtungstest.
Ich will den Erleuchtungstest bestehen.
Er steht in den 3 Tagen zur Verfügung. Jeder kann das ausprobieren. Das ist...
Okay, ich bin jetzt zu aufgeregt, aber ich spiele das seit 3 Monaten.
Ich
meine, jetzt ein bisschen posen, aber. Später von mir.
Ja, so sieht das für die Kinder aus. Und das waren schöne Analogien, wie einfach im Grunde genommen Erleuchtung ist und Erwachen, aber wie schwer wir als erwachsene Menschen uns doch damit tun. Es ist beides, leicht und schwer. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zur Lehrervorstellungsrunde. Wir haben das so geplant, dass wir hier vorne einen kleinen Halbkreis bilden und wir haben die Lehrer in Gruppen eingeteilt, die wir dann jeweils nach vorne bitten, weil wir durch die Interviews so einen Eindruck bekommen haben von der Ausrichtung der einzelnen Lehrer, sodass wir zwei, drei Sätze dazu sagen und die Lehrer dann aber sich selber vorstellen.
Einmal rum oder mehrfach?
Das überlassen wir euch.
Okay.
Ihr seht darüber, wie lange es vergangen ist. Ja, und ja. Als erstes bitten wir nach vorne.
Genau. Bruno Dingert. Manik. Also. Und Gerhard Schraber.
Vielleicht da noch ein Stuhl dazu. Gerhard braucht noch einen Stuhl. Da ist noch ein Platz. Manik mit Licht, war das noch für die Kamera?
Ja, ich habe auch Gegenlicht gemacht.
Ja, oder hier noch der zusätzliche Beleuchtung.
Ja, kann auch Licht anmachen.
Oder die Vorhänge auf.
Das Licht ist ja schön.
Okay, geht im Moment, gut. Wenn es zu dunkel wird, können wir sonst aufziehen. Okay. Wir nutzen die Lehrervorstellungsrunde, um das Buch zu
übergeben. Wir beginnen aber dennoch. Wir haben uns ein bisschen was dabei gedacht mit der Zusammenstellung der Gruppen. Wir haben hier so ein bisschen die Menschen, die sehr mit Hingabe, mit Energien, Hingabe, Herz ihren Weg gehen und da auch sicherlich einiges dann zu berichten haben. Und wir fangen mal an mit dir, Ron. Vielleicht möchtest du ein bisschen was zu dir.
Möchtet ihr was über mich sagen?
Ja. Der Ron ist ein Vertreter des Herzensweges, Bhakti-Yoga genannt und das schon viele, viele, viele Jahre. Aber nicht nur das. Auch der Kopf kommt nicht zu kurz, wie man an der Promotion sieht, an der er arbeitet. Das ist dann auch der Geist, der gefördert wird. Aber insgesamt ist die Runde hier eine Runde des Herzens. Und die Details kannst du selber erzählen.
Ja, gut, also ich bin der Ron. Ich habe also, genau, vor vielen, vielen Jahren als erstes eigentlich die Bhagavad Gita entdeckt, das indische philosophische Hauptwerk, und habe dann das Krishna-Bewusstsein entdeckt und das Bhakti-Yoga so. Und für mich hat sich das so, diese Liebe zu Gott in mein Leben geschlichen und ist da irgendwie immer mehr gewachsen so. Und ich habe vorhin das wahre Selbst angesprochen, darum geht es mir auch. Und ich glaube, dass halt also für mich und diese Liebe sehr wichtig ist, so diese Liebe zu Gott. Und ich merke so, dass ich als Seele, das aktiviert meine Seele, ja, wenn ich diese Beziehung zu Gott aktiviere, weil ich glaube, dass meine ursprüngliche Beziehung ist, ja, die ursprüngliche Beziehung, die meine Seele erfüllt und wo ich in der göttlichen Ordnung halt bin. Und für mich ist das dann Krishna und Radha, die Göttin. Also ich sehe da eben diese Beziehung von den beiden auch als sehr zentral. Und wenn ich mich damit verbinde, das geht zum Beispiel über Mantras, ja, über die Namen Gottes, über die heiligen Namen Gottes und über die Meditation, auch über die Spiele Krishnas und Radhas, wenn ich mich damit verbinde, erfahre ich eine Liebe. Eine unglaubliche Liebe, die ich auf der weltlichen Ebene noch nicht erlebt habe. So. Ja. Ich meine, die stärkste Liebe, die ich erleben kann, so zwischen Menschen, ist halt die zwischen Mann und Frau. Oder zum Beispiel die zu einem Kind oder zu meinen Eltern. Oder zu Freunden. Ja. Das sind sehr intensive Formen von Liebe, aber diese Liebe, die ich in der Beziehung mit Gott erlebe, ist noch viel intensiver. Ja. Das ist eine Ekstase. Ja. Das ist ein Geschmack, der so süß ist und so faszinierend und so ekstatisch, ja, dass ich dann denke, wow, das ist es. Ja. Das ist meine wahre Bestimmung, das ist meine wahre Identität. Ja. Und dass es manchmal sogar schon so war, dass ich echt, also ich muss da manchmal aufpassen, weil dann der Geschmack an meinem Alltagsleben manchmal so zurückgeht, dass ich da echt, dass es nur noch schal ist, so, ja, weil irgendwie das andere so wichtig wird. Ne? Und so dieses Gefühl dann kommt, das will ich immer so machen, ja, das ist die Essenz von allem. Und es bringt auch sehr viel Wissen. Also ich habe irgendwann mal die Verwirklichung gemacht, dass Wissen aus Liebe hervorgeht. Ja. Also Wissen kommt nicht aus Logik oder Denken oder Argument, ja, sondern aus dieser Liebe. Ich kann es jetzt gar nicht so richtig erklären, aber das war irgendwann mal so ein Moment, wo ich gedacht habe, ja, ne, so ist es. Ja. Ich kann das nicht über meinen Geist erreichen, sondern irgendwie, weil in dieser Liebe, genau, also in dieser Liebe erfahre ich mich selbst und weiß, wer ich bin. Und irgendwie enthüllt sich dann alles so, also auch die anderen, was die sind und um was es eigentlich so geht, was uns eigentlich antreibt als Lebewesen. So. Hat schon einmal rumgedreht. Ne? genau. Also darüber möchte ich dann morgen vielleicht ein bisschen reden und möchte auch mit euch singen, Bhajan. Und dann möchten wir Hare Krishna singen. Und ja, vielleicht kann ich euch da ein bisschen Erfahrung mitgeben und vielleicht auch noch so ein bisschen Hintergrundwissen philosophischer Art. Und ja, mal gucken. Witzigerweise ist morgen der Geburtstag von Krishna, der also einmal im Jahr gefeiert wird. Das ist in Indien eines der größten Feste, die es überhaupt gibt, Janmashtami. Ja. Also da ist ganz Indien unterwegs. Ja. Das ist halt eine uralte Tradition. Die Bhagavad Gita ist 5000 Jahre alt. Und dieser Tag ist morgen, wo ich meinen Vortrag halten darf. Also, Mercy von Krishna. Ja. Danke, erstmal.
Danke. Ja, kommen wir zu Manik. Der sehr erfahren ist in der Energiearbeit, würde ich mal sagen. Prozessorientiert, vielleicht, deine Arbeit. Und vielleicht sagst du selbst.
Vielleicht sage ich auch noch was dazu. Bei Manik hat mich sehr beeindruckt mit seiner Arbeit, weil ich selber aus einer Tradition komme, wo sehr viel Wert darauf gelegt wird, in die Tiefen der Schattenwelt hineinzusteigen. Das ist so die unangenehme Seite der spirituellen Arbeit. Jeder kennt diese Schattenanteile, die wir alle in uns haben. Und nachdem ich mich die erste Hälfte meines Lebens davor gedrückt habe, und immer gedacht habe, Erleuchtung muss doch so funktionieren, dass diese Schattenanteile übersprungen werden, dass man dran vorbei meditiert, dann kommt die Erleuchtung und dann lösen sich diese Schattenanteile schon irgendwie auf. Ich wurde dann eines Besseren belehrt, das geht natürlich nicht. Jedenfalls ist mir noch kein Mensch begegnet, bei dem das so geklappt hat. Und Manik ist im Grunde genommen Spezialist für diese Energien, die da in unserem Inneren, im Versteckten, im Verborgenen wirken und arbeiten. Und die Tiefe und die Liebe und die Intensität, mit der Manik daran arbeitet, sind beeindruckend.
Okay. Ja, mal hier hin. Ja, ich möchte kurz was zu meiner eigenen Biografie sagen, um vielleicht so ein bisschen den Kontext zu schaffen oder zu erklären, aus der heraus dann dieses Interesse entstanden ist. Ich habe selber das Glück gehabt, in meiner frühen Kindheit, heute würde man sagen, verwahrlost gewesen zu sein. Also ich hatte keine Eltern, die sich um mich gekümmert haben, weil die mit ihrem Business sehr beschäftigt waren. Ich bin auf dem Land groß geworden, hatte also dadurch sehr viele Möglichkeiten, dem gesellschaftlichen Zugriff mich zu entziehen, bis zum 10. Lebensjahr. Und hatte als Kind sehr intensiven Zugang zu der energetischen Welt. Ich habe also sehr viel alleine im Wald verbracht und konnte mich mit den Bäumen, mit den Tieren auf einer sehr tiefen Weise, ich konnte die von innen heraus wahrnehmen oder spüren und konnte auch spüren, was für Energien kamen, wenn zum Beispiel alle Vögel weggeflogen sind gleichzeitig, dass da so eine Welle kommt von ganz tief unten und diese Welle den Vögeln den Impuls gibt, loszufliegen. Das wurde mir dann, ab dem 10. Lebensjahr war ich dann auf einer katholischen Klosterschule, also das genaue andere Extrem, wo ich dann zu diesen inneren Welten den Zugang radikal verloren hatte, was dazu führte, dass dann viele, viele Jahre Orientierungslosigkeit und auch starkes Leid in meinem Leben waren. Und bis zu dem Punkt, wo ich irgendwann sagte, es geht so nicht weiter und ich muss irgendwie jetzt nach Indien fahren. Ich wusste übrigens als Kind schon, dass ich irgendwann nach Indien gehen werde, zu den weißen Männern in den Höhlen. Das war so mein Bild gewesen als Kind. Bin dann mit 24 nach Indien gefahren und habe dann eher zufällig den Ashram in Pune besucht. Bin dann bei Osho gewesen einige Jahre. Und das war das erste Mal, dass ich eigentlich so den Zugang zu mir selber, zu dem, was in mir angelegt war, wiederentdeckt habe. Und habe dann, als ich aus Pune und aus Indien zurückkam, hier in Berlin angefangen, Gruppen zu geben, wo es darum geht, den Teil in sich anzuschauen, der auch dazu gehört. Weil letztendlich hat jeder hat ein Bild im Kopf, wie er wäre, wenn er erleuchtet ist, oder wie sie wäre, wenn sie erleuchtet ist. Jeder hat so eine, oder viele, die auf dem spirituellen Weg sind, haben so eine Vorstellung von sich selber im erleuchteten Zustand. Und da kann man eigentlich fragen, was ist denn das, was wäre denn weg, wenn diese Erleuchtung da ist? Was ist dann nicht mehr da? Und in den meisten Fällen ist dann halt kein Leid mehr da, keine Traurigkeit, keine Einsamkeit. Irgendwelche Sachen, die eigentlich nicht gerne gefühlt werden. Und letztendlich leben wir alle in einer, das haben wir tausendmal gelesen wahrscheinlich, in einer dualen Welt, in einer polaren Welt, wo einfach zu allem, was da ist, die Dinge kommen aus dem Nichts, spalten sich in zwei polare Gegensätze auf. Und es gibt nicht Tag ohne Nacht, weil der Tag braucht die Nacht, um definiert zu werden. Und es gibt nicht Liebe ohne Hass, es gibt nicht Freude ohne Trauer. Die Sachen sind immer eins, die gehören zusammen. Und wenn man sich nur für einen Teil dieser Erscheinung interessiert oder darauf zu sich bewegt,
und den anderen ausgrenzt, hat man grundsätzlich eine innere Spaltung und ein Problem, wo es einfach nicht zusammenfließt mehr. Und wenn man die Sachen, die in einem angelegt sind, an Schatten, an verdrängten Dingen, an negativen Gefühlen, an Schmerz, an Trauer, an Einsamkeit, einfach zulässt und hinschaut, ohne wertenden Gedanken, auch Widerstände oder Blockaden, einfach als Teil dessen, was einfach vorhanden ist, einfach zulässt, passiert etwas, was ich hochinteressant finde, weil dann die Ebene sichtbar ist, auf der die Dinge sich bewegen, der Raum erfahrbar wird, in dem diese Phänomene, diese Objekte erscheinen. Es ist so, wenn man bei dem Yin- und Yang-Symbol sich nur auf das Yin-Zeichen, auf diese Yin-Hälfte konzentriert und die andere nicht sieht, ist man in diesem Strudel gefangen. Erst wenn man beide Teile gleichzeitig in sich zulässt, kann man das größere Ganze sehen und den Raum sehen, in dem das sich bewegt. Und das ist für mich eigentlich der einfachste Weg zur Transzendenz, zu der Erfahrung, dass ich nicht das Objekt bin, was gesehen wird, sondern dass ein Wahrnehmen dieser Objekte stattfindet. Und das kann man mit speziellen Techniken, ich habe also eine Atemgruppe, immer mittwochs abends hier in Berlin, wo mit speziellen Atemtechniken alle unsere Widerstände, die wir eigentlich kontinuierlich unbewusst ausüben auf unsere Energetik, dermaßen aktiviert werden, dass die Dinge nach oben kommen, dass die Dinge gefühlt werden. Und wenn das zugelassen wird, wenn also keine Wahl mehr getroffen wird, dass diese Emotionen da sein darf, diese Emotionen nicht, verändert sich ganz grundlegend was in der eigenen Energetik und im eigenen Empfinden und auch im eigenen Alltagserfahren. Und da werde ich dann Sonntag vielleicht auch ein paar Beispiele geben und ein bisschen mehr darüber erzählen.
Danke. Danke, Monik.
Zu Gerhard Schawall, zu dem ich sehr viel sagen könnte, fast zu viel, weil mich eine sehr tiefe persönliche Freundschaft mit Gerhard verbindet seit vielen, vielen Jahren. Und ihm sehr viel verdanke. Er hat mir mehrere Male das Leben gerettet. Ich sage das mal so drastisch, denn die Zeit, als ich begonnen habe, in die Schattenwelten hineinzusteigen, waren nicht nur von einem großen Engagement geprägt meinerseits und von einem sehr großen Interesse, was es da wohl so alles zu entdecken gibt, sondern auch von einer sehr gehörigen Portion Naivität. Also bar jeder tiefen psychologischen Kenntnis über das menschliche Unterbewusstsein habe ich einfach jeglichen Verdrängungsmechanismus aufgehoben und habe mich kopfüber reingestürzt. Und wenn ich dann sozusagen überhaupt nicht mehr da war, vollständig verschwunden war in diesem Chaos, kam Gerhard an und hat mich zurückgeholt in diese normale Realität und mich daran erinnert, dass das Leben auch noch aus was anderem besteht als nur Meditation und Schatten, Schmerz und Leid und all diese Dinge, er hat immer wieder dafür gesorgt, mich aufzurichten. Das habe ich Gerhard zu verdanken und seinem ganz speziellen Wissen, ja auch in Bezug auf Gefühle. Und natürlich auch andere Bereiche in Gerhards Leben. Er ist auch Bewusstseinsforscher und hat vieles entdeckt in diesem Bereich. Und er ist der Kuschelmeister mittlerweile. Auch das kann man dann mal selber erzählen.
Ja, danke. Also das mit der Erforschung des Bewusstseins, das ist eigentlich ein eigentliches Thema. Das mit dem Herzen sehe ich bei mir nicht so zentral, aber die Erforschung des Bewusstseins ist ganz sicher mein Thema. Und Roland war damals ein sehr billiges Objekt auch für die Forschung und wir haben da viel zusammen. Ja, ist so. Der ist wirklich in die allertiefsten Tiefen runter und da findet man dann die Zusammenhänge, die man sucht. Und viele Erkenntnisse haben wir da auch gemeinsam rausgefunden. Ja, war eine ganz spannende Zeit, die wir zusammen gehabt haben. Lange her, aber sehr gewinnbringend bis heute. Wir haben zusammen das Thema Emotionen wirklich von unten nach oben durchgearbeitet. Ich habe dann die nächsten 10 Jahre mich mit dem Thema Systemik beschäftigt, mit systemischen Zusammenhängen. Wer Familienaufstellungen kennt, geht so ein bisschen in die Richtung, aber die Welt ist ja viel größer als Familienaufstellungen. Systemische Zusammenhänge im weitesten Sinne habe ich dann auch ziemlich intensiv erforscht. Und seit jetzt ziemlich genau 10 Jahren habe ich noch diese Körpersache dazu mit dem Kuscheln und mit dem Rauchen. Ja, weil ja der Körper immer auch ein ganz wichtiges Element ist. Also Erleuchtung ist wirklich ein körperliches Phänomen. Ohne dass der Körper, das Nervensystem mitspielt, gibt es keine Erleuchtung. Mit dem Geist kann man es versuchen, aber es funktioniert nicht. Nicht, wenn nicht der Körper mitspielt. Nicht, wenn nicht die Emotionen geklärt sind, wenn nicht die systemischen Kontexte geklärt sind. Wenn man nicht auch eine klare geistige Vorstellung hat und der Körper das unterstützt, würde ich mal sagen, kann man sich in Richtung Kamin schreiben, geht nicht. Nur wenn alle 4 Sachen zusammenkommen, hat man eine Chance. Auf diese Thematik möchte ich dann morgen um 9 eingehen. Kuscheln als Weg zur Erleuchtung klingt bewusst hier als Provokation für die Anwesenden, denke ich. Ja, was das genau ist, werde ich dann morgen erklären. Ich möchte aber die Leute, die schon vorher da sind oder da sein möchten, einladen, ab 8.45 Uhr hier etwas zu tun, was wir hier zu wenig tun momentan, uns zu bewegen. Ich habe schöne Musik mitgebracht und wer vorher schon ein bisschen Bewegung zur Musik machen möchte, ist herzlich eingeladen. Ab 8.45 Uhr, 9 Uhr fange ich dann an mit dem Vortrag. Und ich werde keine 45 Minuten sprechen, weil ich denke, mehr als 20 Minuten hat sowieso keine Lust zuzuhören. Aber die Diskussion und vielleicht was wir an praktischen Sachen hinterher machen, ist vielleicht doch interessant. Danke.
Dankeschön.
3 Minuten.
Ah ja. Jeder noch ein Buch.
Ja, das Buch zum Kongress ist rechtzeitig fertig geworden, zumindest in einer gewissen Auflagenhöhe und wird während des Kongresses ein paar Tage sind übrig, ne? Zum Verkauf auch.
Ja, genau.
Angeboten.
Die liegen da vorne auf dem Büchertisch.
Ah, ja. Und Ron hat seinen schon bekommen.
Genau.
Gestern oder vorgestern. Mhm. Ja, vielen Dank. Dann würden wir jetzt die nächsten 3 Lehrer nach vorne bringen wollen.
Anthony. Andreas Kröhl. Und Marion Nasser, bitte. Also. Ja, wir haben hier die Gruppe, die nicht unbedingt einer bestimmten geläufigen Tradition gefolgt ist, sondern entweder den weglosen Weg gegangen ist, du ja auch eher, und auch Menschen, die eher auch westliche, moderne Ansätze versuchen ein bisschen zu verbreiten. Fangen wir mit Anzi an. Anzi ist natürlich mir so gesehen nah, weil auch er ein Mensch ist, der eher aus der Freude heraus erwacht ist, beziehungsweise seinen Weg ja so beschreibt, dass er keine spirituelle Suche speziell hatte, sondern doch recht plötzlich erwacht ist und jetzt der neue deutsche Eckhart Tolle. Ja, vielleicht möchtest du das einfach mal berichten.
Es war tatsächlich so, dass ich nicht nur irgendwie auf der Suche war, sondern auch gar nicht wusste, dass es diese Suche überhaupt gibt. Das war überhaupt nicht da in meinem Leben. Ich wundere mich jetzt auch, dass so viele Lehrer weltweit das anbieten und ja auch schon Lehrer, die teilweise das seit 10, 20, 30, 40 Jahren anbieten, die waren nicht existent in meinem Leben. Und ich bin erwacht beim Lesen eines Buches, und zwar von Eckhart Tolle. Daher kommt das wohl. Und wenn ich sagen kann, dass ich mich irgendwie spezialisiert habe auf etwas, dann ist es der schriftliche Dialog. Das heißt, meine Arbeit besteht hauptsächlich aus einem schriftlichen Dialog mit Menschen. Ich habe vorher alles ausprobiert. Persönliche Einzelsitzungen, Gruppen, und habe dann herausgefunden, dass mir das Schreiben am meisten Freude bringt. Und wenn man von Erfolg sprechen kann, dann hat das Schreiben auch am meisten gebracht für andere. Ansonsten will ich gar nicht mehr zu mir sagen. Ich werde sprechen morgen 15 Uhr, glaube ich, und versuchen, ganz direkt darauf hinzuweisen, was wir sind. Ich freue mich auf grüne und rote Karten. Ja, mehr will ich gar nicht sagen.
Danke.
Marian haben wir schon bei einer anderen Veranstaltung kennengelernt, beim Forum Erleuchtung, und erleben dürfen. Wir haben beim Interview uns näher kennengelernt, und ich muss sagen, der Weg, den Marian repräsentiert, scheint, wenn ich das richtig verstanden habe, geprägt zu sein von einer totalen Hingabe, von einer tatsächlichen, vollkommenen Authentizität im Augenblick und von dem, was wir menschliche Wirksamkeit nennen könnten. Das ist sicherlich jetzt nur sehr wenig und sehr subjektiv charakterisiert, aber so könnte man es vielleicht sagen.
Weiß ich gar nicht, soll ich noch was hier sagen? Was ich ja anbiete, ist Darshan. Mein Versuch ist immer, den Moment, in dem wir sind, so wahrhaftig wie möglich da sein zu lassen, das, was jetzt eben da ist. Oder eben nichts zu sagen, weil es nichts zu sagen gibt. Jeder, der hier anwesend ist, hat ja seinen eigenen Wahrnehmungsbereich. Erlebt von sich eben das, was er glaubt zu erleben. Glaubt vom anderen noch das mitzubekommen, was er vielleicht erlebt, was er ihm ansieht oder meistens stimmt es nicht ganz überein mit dem, was wirklich da ist. Das finde ich so die spannenden Bereiche in der Selbsterforschung, in der Selbstwahrnehmung, im Sein mit anderen. Ich komme ganz viel aus der Heilung. Ich habe viele, viele Jahre als Heilerin gearbeitet, mit allen möglichen Menschen, also Kinder, von Kinder bis allen Menschen, von völlig gesunden Menschen bis total kranken Menschen, bis zu sterbenden Menschen. Und ich habe eigentlich immer festgestellt, dass so eine Ableitung nicht wirklich möglich ist. Und das war eine große Herausforderung für mich immer zu sehen, es ist gar keine Ableitung möglich, weil der Verstand sucht immer nach einer Ableitung, nach etwas, was ich mir sagen kann, ein Muster, nach dem ich mich halten kann. Das ist in den Bereichen gar nicht mehr möglich. Also wenn es wirklich darum geht, dass jemand zu einem kommt, aus einem heilerischen Wunsch heraus gibt es keine Gleichheit mit irgendetwas, was schon mal da war. Und da entsteht so eine Auflösungssituation, wenn man mit so etwas arbeitet, wenn man mit Menschen arbeitet. Oder wenn man Menschen, mit denen man zusammen ist, wirklich ernst nimmt. Entsteht auch eine Auflösungssituation, weil eben die Hingabe zum anderen mich immer ein Stück weit auch auflöst. Und alles, was ich in mir trage, an Bewertungen, an ja, Maßstab. Und ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht so richtig, über was ich morgen jetzt eigentlich sprechen will. Es gibt viel, über was man sprechen kann. Ich wäre also auch durchaus dankbar über Anregungen, was es mangelt mir jetzt nicht darüber, über was zu sprechen. Aber ich möchte schon irgendwo, dass es Sinn macht für euch. Ich kann über Gott sprechen. Oder über Hingabe an sich. Oder ich kann gern in Dialog gehen mit Einzelnen und im Gespräch einfach vielleicht aufzeigen, um was es eigentlich geht. Zumindest im Zusammenhang mit mir, im Gespräch mit mir. Ja, das war's. Das mal. Bis morgen dann.
Dankeschön.
Ja, du hast ein Stichwort genannt, was auch zu Andreas passt, fand ich, dass die Hingabe an den anderen ein Auflösungsprozess bedeutet und auslöst. Denn auch dein Weg ist ja doch sehr dahingehend ausgerichtet, dass du über den anderen dich selbst erkennst.
Ja, Andreas ist spiritueller Lehrer für einen Kurs im Wundern. Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen, ja.
Und ich muss zugeben, ich habe nicht so viel Erfahrung mit dem Kurs im Wundern, außer dass ich einiges mal gelesen habe und so eine christliche Komponente darin entdeckt habe. Mir kam das wie eine moderne Interpretation, wenn man das so nennen kann, des Christentums vor oder der Worte Jesu. Aber vielleicht erzählst du selbst einfach mal ein bisschen.
Ja, also es trifft es ungefähr. Es ist eigentlich eine Non-Dualitätslehre mit christlichem Vokabular. Und der Autor ist auch Jesus. Also der Jesus. Und was in der Lehre oder dem, wie man es nennen möchte, dem Buch gelehrt wird, ist eigentlich, was Vergebung im Wahnsinn ist. Es wäre die Idee von einem Wunder, eine Aufhebung dessen, was niemals war, was wir aber denken, was Realität hat. Und mein Weg darin war einfach eine Notwendigkeit. Ich war in so einem tiefen Konflikt, überhaupt hier sein zu müssen, also weltlich und keine Ahnung wieso und keine Orientierung. Und auf einmal gab es eine Situation, in der sich einfach gezeigt hat, dass das meine Gedanken sind, was ich sehe, ich mir das hier ausgedacht habe und ich eine Anleitung brauchte, wie das funktioniert. Und als Antwort habe ich dann nicht bekommen, wie man sich sein Traumleben manifestiert, sondern wie man es aufhebt. Und was speziell ist am Kurs im Wundern, ist vielleicht erstmal die Idee von einem Wunder, aber auch, dass die Idee von einem Bruder, von dem anderen, dass ich den anderen mit reinhole und mich darüber selbst erkenne, das erkenne, was im Weg steht, mich selbst durch den anderen zu erkennen und das durch ein Wunder auflösen lasse. Und da sind viele im Kurs selber, sind viele Züge zu der Bibel, einfach um Sachen klarzustellen. Wir sind ja in einem westlichen Kulturkreis und da ist uns viel mit, auch unterbewusst mitgegeben worden wahrscheinlich, oder hängt da noch so rum, was wir irgendwie falsch verstanden haben, was damals kommuniziert wurde oder überliefert wurde. Und eigentlich war die Botschaft immer dieselbe. Es ging ausschließlich um Liebe und nicht um Opfer, Kreuzigung, sonstige Dinge, die man sich antun kann. Ja, und der Kurs stellt es einfach klar. Für mich hat er funktioniert. Ich bin atheistisch aufgewachsen, hatte nichts am Hut mit Gott oder Jesus oder Christentum oder sonstigem. Aber was ich dann festgestellt habe, ist, dass der Kurs für mich funktioniert. Und deswegen bin ich dran geblieben. Es funktioniert immer wieder für mich. Es ist immer wieder neu. Und ich erlebe das nicht als einen Abschluss sozusagen, sondern wirklich, es ist ein ständiger Neubeginn.
Es ist jeden Tag eine neue, in jedem Moment eine neue Ausrichtung, ein neuer Moment. Und darüber würde ich morgen sprechen.
Braucht ihr eine Pause? Ein Open Space?
Genau, da nehme ich so die Karte.
Rot und Grün, gebt euer Meinungsbild ab. 5 Minuten oder so.